Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast. Wir hatten es das ein oder andere Mal schon, dass der Kommentar kam, dass doch etwas geschwebelt wird. Gerade wenn wir interne Amazon Weekly News Folgen haben, da haben wir den ein oder anderen Kollegen bei uns in der eFly, der doch etwas mehr schwebelt. Wir kommen ja aus Stuttgart. Heute haben wir aber einen Gast, der kommt tatsächlich fast aus meiner Heimat Richtung Bodensee. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie es jetzt gleich sein wird, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bin gespannt, wie der Patrick gleich das Schwebel macht. Ich passe mich auf jeden Fall dem Patrick an, das kann ich jetzt schon versprechen. Oh, er wird komplett auf Hochdeutsch sein, dann wird es vielleicht nicht ganz funktionieren, aber ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Patrick. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Danke für die Ankündigung. Und ich habe jetzt hier schon ein schönes Blatt neben mir. Da mache ich dann Fehlerstriche bei dir. Und der Bodensee, muss ich dich aufklären, ist zu großen Teilen in badischer Hand. Ich sprich badisch, alemannisch und bin tatsächlich eher badisch als schwäbisch, aber das soll dir verziehen sein. Ich bin sehr gespannt, ob uns irgendjemand versteht, wenn wir so schwätze überall im Weißwasser-Äquator.
Für mich ist das das Gleiche, muss ich zugeben. Hast du recht? Ja, der Patrick ist von der Firma oder von der Company und von der Marke sowohl jetzt auch Olsen. Ich würde sagen, wir legen da direkt einmal los. Patrick, möchtest du einmal kurz vorstellen, wer ist die Firma Osan? Was ist für eine Historie hinter der Firma Osan? Und ein bisschen auch, wer ist Osan heute? Das soll das erste Thema sein, das wir uns anschauen. Und dann gehen wir eigentlich auch recht zügig in das Thema E-Commerce rein. Wir schauen uns an, wie ein Osan insgesamt E-Commerce heutzutage spielt. Wir schauen uns an, wie ein Osan natürlich speziell das Thema Amazon spielt. Und wir schauen uns an, wie der Patrick und das Team von Osan ja, das Thema Händler, B2B-Händler, gemeinsam mit dem Thema Amazon im ganz speziellen, respektive dem gesamten Thema E-Commerce irgendwo vereint. Aber bevor wir da einsteigen, gerne mal den Einstieg in die Company, in die Mar und in die Marke Osan, respektive die beiden weiteren Marken.
Ich halte mich so kurz wie irgend möglich. Also die Firma Osan, eine Unternehmensgruppe, beschäftigt sich zu 100% mit Kinderausstattung und dort hauptsächlich mit Kinderautositze und Kinderwagen. Wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Jubiläum Kinderautositze. Heißt, vor 40 Jahren hat der Gründer des Unternehmens, mein Vater, gestartet mit Kinderautositzen. Der hat eine längere Historie. Er ist einer derjenigen beiden Personen, die mitverantwortlich sind, dass es überhaupt ein Produkt namens Maxicosi gegeben hat. Also diese erste Babyschale, die es in Europa gab, Kinderautositz, da hat mein Vater die Zulassung gemacht. Und die Legende möchte es so, dass der Markenname Maxicosi auch in Gottmaringen entstanden ist. Zuvor hat er gearbeitet beim Unternehmen, das heißt Storchemühle. Und die Storchemühle ist der Erfinder des Kinderautositzes. Da habe ich auch wieder auf Wikipedia zurückgreifen dürfen müssen. Da steht drin, dass der erste Kinderautositz ever 1963 auf den Markt gebracht worden ist. Und Osan duckt da in der Historie an. Und wie gesagt, gibt es seit 40 Jahren. Wir sind immer mit Kinderautositzen und Kinderwagen hauptsächlich in Berührung gewesen und haben lange Jahre als Importeur gearbeitet für namhafte Unternehmen. Und seit 2015 sind wir tatsächlich zu 100% auch Hersteller. 95% vielleicht, uns fällt ein ganz kleines Steinchen. Wir haben hier in Gutmadingen am Standort keine eigene Produktion, also keine Fabrikhalle, wo Maschinen stehen und der Kinderauto sitzt, dann rausfliegt, sondern wir nehmen unsere Werkzeuge, die wir selber entwickeln, selber bauen lassen und suchen uns dann einfach Partner, die dann für uns die Produkte herstellen. Und die Herstellung ist im Moment, ja, ich würde mal sagen, wie 90% des Gesamtmarktes Kinderausstattung in China. Und wir haben noch ein Joint Venture in Frankreich in der Nähe von Lyon, wo auch Kinderautositze hergestellt werden. So in der Nutshell macht das der Osan. Und gibt es, wenn man jetzt mal in deutschsprachig Europa schaut, an jeder Ecke, also natürlich auch auf allen Marketplaces, die uns bekannt sind, wie auch bei Kaufland, bei Babywan, bei Babymarkt, bei Babywalz. Also jeder, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise schon mit dem Thema Kinder bekommen oder Kinder beschenken in Berührung kommen ist, der kennt diese Verkaufsstellen, sind dazu ja, bei allen Versand- und Online-Händlern, die man so kennt.
Das war jetzt, also das muss ich jetzt zugeben, das war mir neu, dass es dass Maxi Cosi und sogar der gesamte Kindersitz ja dann in direkten respektive in indirekten Zusammenhang zu Osan haben. Wie kam es dann trotzdem zu der Marke Osan oder zu der Company Osan?
Ja, wie gerade erzählt, hat mein Vater dann seine ersten Schritte in der Kinderausstattung im tiefen Franken gemacht, in einem Unternehmen, das heißt Storchemühle. Die lustige Geschichte ist die, dass dann zu dem Zeitpunkt zwei Mitarbeiter, also er und sein holländischer Kollege, die waren beide im Vertrieb bei der Storchemühle, die haben ein Produkt in den USA entdeckt. Nicht mein Vater, sondern sein holländischer Kollege, und die wollten es ihrer damaligen Chefin quasi verkaufen, und das war eine Babyschale. Und die Chefin wollte da nicht so richtig mitmachen, hat nicht so ganz dran glaubt, und dann haben sich die zwei Kerls mit dem Projekt selbstständig gemacht.
Und das war dann aber schon direkt Osan.
Das war dann die Stefan Osan Handelsagentur. Das war das erste Osan-Unternehmen von meinem Vater, der dann mit Kinderautositzen angefangen hat. Und neben dem Maxi Cosi gab es dann eine Eigenentwicklung von zwei Kinderautositzen. Der eine war der Safety Paris, hergestellt in Frankreich. Und es gab einen Safety One, der seinerzeit auch hier am Standort in Gottmaringen hergestellt wurde.
Spannend, aber heute ist es ja nicht mehr nur die Marke Osan. Heute ist ja das Produktportfolio doch breiter. Wieso sind es heute mehrere Marken?
Also es sind mehrere Marken aus verschiedenen Gründen. Es ist einmal historisch bedingt, dass wir dann immer versucht haben, den Markt ein bisschen aufzugleisen, auch in der Zeit, bevor es E-Commerce gab. Da gab es einen starken Versandhandel. Unser stärkster Versandhandelkunde damals war der Neckermann. Der hat eine eigene Marke gebraucht, und so ist da etwas entstanden. Und ich konnte in 2020 die Chance ergreifen und dieses Unternehmen bzw. die Marke Storchemühle, in der mein Vater die Ursprünge hatte, die konnte ich kaufen. Habe ich gemacht.
So schließt sich der Kreis.
In die Markenfamilie mit eingefügt. Und jetzt haben wir natürlich eine klassische Situation, dass wir sagen, hey, wir haben die Osan als unsere Core-Marke, Core-Brand, die schon immer gibt und gab, und die liegt irgendwo so in der mittleren Preislage. Preis-Leistungssieger ist ja das, was wir hier sagen. Und darüber setzen wir die Storchemühle als reine Premium-Marke. Das erste Produkt ist im 23. Januar auf den Markt gekommen, die ersten vier Kinderautositze. Aber technisch und in der Funktion und Optik und Image weit oben angesiedelt. Und dann haben wir noch eine Budgetmarke, die drunter läuft. Und so haben wir so ein House of Brands oder Markenfamilie, passt eigentlich zu unserem Unternehmen besser.
Die Budgetmarke ist dann die Bubu oder Bobo, wie spricht man sie aus?
Wen?
Welche ist die dritte Marke?
Die dritte Marke heißt Bubu.
Bubu, ja. Okay, cool. Es kam auch, wie kam denn der erste Schritt in den E-Commerce? Wir haben uns vorher darüber unterhalten. Der erste Schritt in den E-Commerce kam durch dich eigentlich getrieben, wenn ich es richtig verstanden habe, und zwar im Bereich eBay, oder?
Ja, ich glaube, das erste Marketplace-Thema, das zumindest für mich sichtbar war, war so Anfang der 2000er eBay. Ich meine, dass es zu dem Zeitpunkt Amazon entweder gar nicht gab oder nicht relevant war oder noch BOL hieß. Bin ja nicht so ganz fit in den ganzen Themen, aber Amazon gab es und natürlich kannte das jeder. Und da hatten wir dann unsere ersten Schritte, indem wir dann über den Kanal Kinderprodukte verkauft haben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch eine Filialkette von Kinderfachgeschäften hier am Bodensee. Und haben dann über diese Marke, Babyland hieß es seinerzeit, haben wir dann über eBay Artikel verkauft. Und dann wirklich ganz, ganz klein und rudimentär, so wie man sich das nur vorstellen kann, dass man irgendein Foto gemacht hat, einen kleinen Text dazu geschrieben, hochgeladen und dann sich gewundert hat, wie viel man doch über eBay verkaufen kann. Und zu dem Zeitpunkt, Moritz, gab es auch noch gar keine Verkäufe oder ganz, ganz wenige. Ich glaube, wir waren mit Reisebetten zu viert. Wir waren mal zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zweitgrößter Reisebetthändler ganz Deutschlands, obwohl die Firma Osan nie Reisebetten hergestellt hat. Das habe ich dann beim Wettbewerb seinerzeit Hauk eingekauft, bis hin, dass wir ganze Container da über den Kanal verdrückt haben.
Du hast vorhin in unserem letzten Gespräch, glaube ich, schon gesagt, dass ihr 1999 auf eBay seid. 1999 wurde eBay damals tatsächlich, oder hat eBay übernommen, und zwar Alando, seinerzeit noch, von den Samwer-Brüdern. Und da seid ihr tatsächlich dann schon direkt auf eBay gegangen. Wann habt ihr dann den Schritt auf Amazon gemacht? Weißt du das noch ungefähr?
Ja, da kann ich mich tatsächlich nicht mehr genau dran erinnern. Aber irgendwann wurde es ja dann auf eBay wild. Also ich muss dazu sagen, wir haben ja noch einen kleinen E-Commerce-Knick dann drin gehabt, weil wir ja dann als Händler, als Hersteller den Frevel begangen hatten, auch Produkte direkt an den Endverbraucher zu verkaufen. Das ist ja heute ja gang und gäbe und normal, wenn man es gut spielt.
Ja, teilweise.
Und fair spielt, ja. Ich würde sagen, es gehört zu der Markenstrategie mittlerweile dazu. Und wenn die Unternehmen ehrlich sind, tut's ja jeder. Mancher offen und ehrlich und andere halt dann versteckt und unter irgendwelchen Zweitmarken und Zweitfirmen. Nur zu dem Zeitpunkt war die Situation ein bisschen anders und wir haben einen starken Rüffel bekommen von einem guten Kunden, den wir damals bedient haben, und der fand es nicht so dufte, dass wir da auf eBay verkaufen. Und selbst als es kein OSAN-Artikel war, war dann für uns die Überlegung dann, wie wollen wir weitermachen, und haben es dann erstmal auf Eis gelegt alles, um es dann, ich kann dann immer genau sagen, wie viel Zeit dazwischen war, irgendwann wieder zu starten. Und dort, als wir wieder gestartet hatten mit dem Thema E-Commerce, haben wir uns die Landschaft angeschaut und haben einfach festgestellt, dass eBay nur eine untergeordnete Rolle vor allem für Marken spielt und Amazon der Place to be ist.
Ist das heute, oder es ist so heute sicherlich auch noch für euch, aber wie hat sich das bis heute entwickelt, bevor wir drauf kommen, wie ihr dann tatsächlich die Kanäle einzeln bespielt? Also was sind die Kanäle, die heute im E-Commerce zumindest für euch die relevanten Kanäle sind?
Der relevanteste Kanal, Sichtbarkeit, ist unsere eigene Webseite, die auch als Shop funktioniert. Das ist so der Lead, was Content anbelangt. Alle Artikel drauf, alles sichtbar, besten Informationen, alle Gebrauchsanleitungen dabei, Videos, Installationsmöglichkeiten, alles da. Diesen Kanal haben wir aber weniger, um Umsätze zu generieren, sondern diesen Kanal haben wir, um sichtbar zu sein. Und jedem Endverbraucher, der mit unserem Produkt in Berührung kommen möchte, 100% oder 110% Information bekommt. Das bekommt er auf der osan.de. Natürlich steht da ein Preis drauf, aber es ist dann meistens ein empfohlener Verkaufspreis. Und die Wahrheit ist die, dass unsere Artikel oder der Markt es so will, dass empfohlene Verkaufspreise meistens nur ein Betrag sind, den man nachrichtlich informiert. Also kriegst du den Artikel überall günstiger. Dann sind wir oder versuchen wir auf allen relevanten Marketplaces zu sein und dort unseren eigenen Content einzustellen. Also wir sind überall als Seller, weil der Seller die Möglichkeit hat, auch den Content zu bestimmen und den Content zu schreiben und zu pflegen. Und das tun wir hauptsächlich natürlich auf Amazon als der größte Marketplace. Für mich auch extrem wichtig, weil es ja eine Produktsuchmaschine ist. Ich denke, dass viele, bevor sie in Google gehen und ein Produkt suchen, dann bei Amazon unterwegs sind und dort gleich alles bekommen, Vergleich und Preise. Dann sind wir bei Otto. Wir sind bei Kaufland, bei eBay nach wie vor, oder haben wir wieder reaktiviert, bei Galaxus, also alles, wo wir sehen, hey, da kannst du eine Relevanz haben, da sind unsere Produkte, da sind auch andere Händler mit unseren Produkten, möchten wir dort sein, sagen, hey, wir führen die Marke, wir bringen den Content und haben aber auch nichts dagegen, wenn sich jemand anduckt und dann auch über unseren Content unsere Produkte verkauft.
Da waren jetzt einige spannende Sachen dabei. Ich glaube auch gerade für jemanden, wie euch, wo ja E-Commerce absolut nicht das relevanteste Thema ist, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen aufgeteilt in Absatz, der im E-Commerce durch euch direkt als Seller passiert, ein Absatz, der indirekt über Händler von euch im E-Commerce passiert, und natürlich der gesamte stationäre Absatz, der ja nach wie vor der relevanteste ist bei euch, unumstritten stand heute noch. Und ich glaube, gerade für so jemanden ist es auch total wichtig, gerade auf Amazon zu sein, weil, wie du richtig sagst, Patrick, ist es einfach eine große Produktsuchmaschine. Und gerade wenn ich im Einzelhandel bin, bei einem Babywals, bei einem sonst was, dann passiert schon auch, dass ich vor Ort, wenn ich nicht gerade jemand habe, der mich berät, so war es tatsächlich vor kurzem bei mir, als ich im Laden war, im Baumarkt war, wo ich so einen Akkuschrauber gebraucht habe. Ich habe keine Ahnung von Akkuschraubern. Da waren da 20 so scheiß Akkuschrauber vor mir und ich wusste nicht, wen ich nicht nehmen soll, war kein Berater da. Dann habe ich mein Handy rausgeholt, habe auf Amazon geschaut, welcher passt, habe geschaut, welche Herstellerinformationen werden mir gegeben. Und was sind für Bewertungen da? Und das war dann meine Kaufentscheidung für das, was ich aber im Laden gekauft habe. Also allein als Suchmaschine ist es schon vollkommen relevant, wie du gerade selber gesagt hast.
Also es ist mit Sicherheit ein verlängerter Informationsarm, der auch dem stationären Handel hilft, besser und tiefer über das Produkt zu informieren. Wir haben jetzt bei uns in der Branche oder wahrscheinlich überall im Einzelhandel auch die Thematik mit der Fluktuation der Verkäufer. Drinnen. Und das Gleiche noch schwieriger ist es, neues Personal zu finden. Und unser Produkt ist brutal erklärungsbedürftig. So einen Kinderwagen zusammenlegen, einen Autositz zu installieren. Da ist natürlich mega hilfreich, wenn du dort, wo der Kunde nach einem Produkt sucht, auch relevanten Content hast. Und wir haben nochmal einen anderen Effekt erlebt. Jetzt sind wir in unserer Branche, was Kinderautositze anbelangt, so das letzte Familienunternehmen in Deutschland. Alles andere sind große Konzerne mit großen Marketingbudgets, mit riesen Sales Units und die geben schon Gas und Power und geben dem Handel einfach gute finanzielle Argumente, ihre Produkte zu führen und die OSAM-Produkte nicht. Auch selbst wenn die günstiger wären, die Produkte, oder vielleicht besser, oder. Und da brauche ich auch irgendeine Möglichkeit, da nicht unter den Tisch zu landen und sagen, okay, wenn der Handel mir die Chance nicht gibt, weil er meint, der chinesische Konzern ist irgendwie cooler und geiler und gibt ihm mehr, dann muss ich aber andere Wege finden, mein Produkt dem Endverbraucher, von dem ich überzeugt bin, darzustellen. Und auch da ist der Platz, der Place to be einfach im Moment Amazon, zu sagen, hey, okay, dieser Artikel, den siehst du zwar nicht im Handel, aber schau mal, was der alles kann.
Krass, also ich bin totaler Fan, ich bin ein bekennender Fan von Familienunternehmen, sage ich immer wieder. Was ist der Grund, dass ihr das letzte verbliebene Familienunternehmen seid?
Nein sagen, wenn die Kaufangebote kommen.
Also schon konsolidieren vom Markt am Ende des Tages dann.
In der Marktkonsolidierung, ja, das musst du schon sagen. Und in unserer Branche hat tatsächlich die Herstellung der Artikel war schon früher Kinderwagen sehr viel in Deutschland und ist natürlich abgewandert in andere Länder. Und in der ganzen Globalisierung hat man halt gemerkt, okay, das, was da in Deutschland gut funktioniert und in China produziert wird, das kann man doch auch in anderen Ländern verkaufen, man wird dann größer. Und ich habe es jetzt auch erlebt, dass es in den letzten Jahren Nachfolgethemen gab aus dieser Gründerbranche, die alle so in den 80er Jahren angefangen haben. Und da haben viele Teil oder ganz verkauft. Und da sind viele namhafte Marken, von denen man heute noch glaubt, dass es deutsche Unternehmen sind. Die gehören dann mehrheitlich oder teilweise halt irgendeinem Venture Capital oder einem großen Hersteller aus China meistens.
Private Equity am Ende.
Jo.
Ja. Spannend. Ja. Lass uns noch mal gemeinsam diese Händlerstruktur beziehungsweise das Thema mit B2B-Händlern anschauen. Du hast gerade gemeint, ist es mittlerweile ja gang und gäbe. Damals war es nicht gang und gäbe, dass ein Markenhersteller D2C am Ende des Tages, ist es ja am Ende des Tages D2C geht. Das ist, glaube ich, heute nach wie vor noch nicht ganz normal. Manchen Branchen mehr, manchen weniger auf jeden Fall. Aber der Konsens ist es noch nicht in Summe. Aber das Problem ist immer dasselbe, dass man eine gewisse Abhängigkeit hat, teilweise eine sehr große Abhängigkeit hat, insgesamt von Händlern, von einzelnen Händlern teilweise auch etc. und dementsprechend nicht deren Geschäft wegnehmen möchte und nicht wegnehmen sollte. Was würdest du jedem raten, der in so einer Situation ist, als im Sales, in der Geschäftsführung oder ähnlichem, der vor so einer Situation steht, D2C zu gehen mit einer bestehenden Händlerstruktur, die am Ende des Tages den Grundumsatz in die Kassen spült?
Also da gibt es mit Sicherheit keinen Königsweg. Das muss man von Branche zu Branche anschauen. In unserer Branche würde ich sagen, ist das nahezu normal. Manche machen es ganz offen. Das wäre eine Empfehlung zu sagen, du, wir machen das, wir haben ein Konzept und das aber auch fair mit dem Handel diskutieren, was da passiert. Auf der anderen Seite haben wir auch auf der Handelsseite schon Konzepte, die auch jetzt in Produktion gehen, Selbstentwicklung. Also da vermischt sich was, vermengt sich was, weil jeder versucht, natürlich sich abzusichern. Also meine ganz klare Empfehlung ist, als Händler, als Hersteller, als Marke, E-Commerce nicht außer Acht zu lassen. Die Motivation muss sein, ich muss die Hand auf den Content haben. Ich muss erklären, dem Endverbraucher erklären können. Und das zwar in hoher Qualität, wie mein Produkt funktioniert und wie es ausschaut. Und das Zweite ist, diese Möglichkeit mit dem Konsumenten in Verbindung zu treten und verkaufen und einen Dialog zu haben, herauszufinden, hey, was funktioniert und was funktioniert nicht. Auf welcher Preislage funktioniert es, kriege ich natürlich nirgendwo besser, als wenn ich direkt an den Endverbraucher gehe und sage, okay, ich verkaufe das. Aber es muss fair sein, so ein 100% Switch zu sagen, hey, jetzt nehme ich meine ganze Produktpalette und jetzt packe ich die mal auf Amazon und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Das tut es eben nicht. Ja. Ich bin ein großer Fan davon, Preishoheit zu haben, dass dann selber du als Marke auch bestimmen kannst, zu was für ein Preis verkauft wird. So kann man den die Marge schütze und geht ja nicht in so einen Preiskampf, der wie eine Spirale sich abwärts dreht. Weil irgendwo fängt einer immer an, zu null oder günstiger zu verkaufen, warum auch immer. Und zum anderen ist es vielleicht eine gute Idee zu sagen, hey, die Marke muss präsent sein, aber wenn ich auf Marketplace bin, dann grenze ich die Produkte ab und gehe mit einem anderen Portfolio in Amazon, als ich zum Beispiel, wenn man bei den Baumärkten bleiben möchte, gibt's dann die Makita-Serie in grün einfach für den Fachhandel und in blau gibt's ja nur für E-Commerce. Und das aber muss man klar kommunizieren. Und ich glaube, heutzutage versteht es auch jeder Händler, der sagt, okay, ich verstehe deine Argumente, verstehe deinen Punkt. Ich finde es nicht dufte. Natürlich finde das nicht dufte. Weil am Ende kämpft man ja um denselben Kunde unter Umständen, gerade wenn es auch ein Online-Händler ist. Aber das geht nicht ohne.
Ich finde deine Formulierung immer ganz, ganz, ganz zutreffend, ganz passend mit Dufte.
Ach so, das ist ja, kommt nicht vom Bodensee.
Ja, super spannend. Super spannend. Ich sag dazu immer Exklusivsortiment für E-Commerce gepaart mit der direkten, offenen, ehrlichen Kommunikation, weil das ist ein Thema, das ist ein Reibungsthema, da gibt's einfach Themen, die sind nicht perfekt für beide Seiten, aber ich glaube auch, dass man die offene Kommunikation suchen muss auf der einen Seite, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein Exklusivsortiment auf Amazon the way to go ist, im E-Commerce ganz allgemein, auf Amazon natürlich im Speziellen, gerade mit dieser Buybox-Thematik, macht es natürlich noch viel, viel mehr Sinn. Normalerweise unterhält man sich hier ganz viel über UVPs und alle meine Händler machen UVP kaputt etc. Du hast aber vorhin gemeint, als du gerade den eigenen Online-Shop nochmal beschrieben hast, hast du nochmal gemeint, UVP bei uns in der Branche nicht unbedingt das Entscheidende, da verkaufen die wenigsten zum UVP. Ja. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, das ist so. Der UVP beinhaltet meistens dann den Vorschlag der Marge für den Handel. Der Handel kann ja selber entscheiden, zu was für einem Preis er verkaufen mag. Und jetzt gibt es auch bei uns in der Branche sicherlich viele Preislisten, da sind die Margen künstlich gering gehalten, um möglichst dem Händler zu suggerieren, hey, unterschreite diesen Preis nicht. Aber wir haben gleichzeitig auch einen harten Wettbewerb und einen starken Verteilungskampf. Und speziell dort, wo es große Werbebudgets gibt oder vielleicht auch Inhaber, die expansiv unterwegs sind, haben dann vielleicht auch mal eine Strategie zu sagen, du, für das nächste halbe Jahr werden die drei marktführenden Artikel einfach mal zu Kampfpreisen angeboten. Und da steckst halt nicht drin.
Ja, aber verkauft ihr selbst überall zum UVP dann?
Jein, wir bieten auf unserer Webseite den UVP an von allen Artikeln, die auch im Handel erhältlich sind. Und wir haben aber auch ein Sortiment, zum Beispiel die Marke Bubu, die dann nur im E-Com zu finden ist. Oder ich sag mal Auslaufartikel oder Randsortimente bei Osan, die wir dann exklusiv, E-Com exklusiv oder D2C exklusiv auf den Marketplaces verkaufen. Und dort kalkulieren wir. Aber wir sind dort, das merke ich schon auch, nie der günstigste interessanterweise, also im Vergleich zu gleichwertigen Produkten, von denen ich auch weiß, was sie in der Herstellung kosten. Warum es jemand günstiger kann, weiß ich nicht. Wir rechnen anständig. Ich bin da dann Familienunternehmer und Kaufmann und möchte, dass ein Euro unterm Strich überbleibt. Aber mit diesen Artikeln, natürlich müssen wir uns im Wettbewerb stellen. Und wenn ich jetzt sage, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, wenn ein Buggy überall 99 Euro kostet, kann ich meinen nicht für 199 verkaufen, wenn er nicht zufällig noch Beleuchtung und eine angebote Garage hat.
Ich bespiele jetzt aktuell einige Marktplätze. Wie ist denn das Verhältnis so ungefähr? Also wir haben insgesamt so circa gute 20% vom Gesamtumsatz von Osan, der über E-Commerce durch euch oder durch eigene Aktivitäten passiert. Wie viel davon ist bei Amazon, wie viel ist bei Otto und im Kaufland etc.?
Von dem Kuchen würde ich jetzt mal so 65% auf den Amazon verorten. Löwenanteil auf jeden Fall, da tummeln sich auch die meisten. Und performt Otto recht gut.
Ja, haben wir so schon fast gedacht.
Ja, Otto und unser Shop, die sind so gleichwertig. Und alle anderen sind dabei. Muss er dazu auch fairerweise sagen, wir haben natürlich dann auch etwas einen Fokus auf Amazon, weil das Ergebnis dann am einfachsten ist. Und wie gesagt, oder, Man macht immer die Markthalle schöner, wo die meisten Marktbesucher sind.
Klar.
Und der Rest läuft gleich, mit gleichem Aufwand, aber unter diesem gleichen Aufwand, da performt Otto gut.
Cool, man macht immer die Markthalle schöner.
Ja.
Auch noch nie gehört. Kommt auch vom Bodensee.
Vielleicht kommt das vom Bodensee. Du, ich bin ja, Moritz, ich komme ja aus einer Zeit, ich habe mein erstes Handy gehabt, ich glaube, ich war 18 Jahre alt. Bin ohne Smartphone aufgewachsen. Und E-Commerce war für mich früher der Neckermann-Katalog. Also da gab es auch Markthallen. Da ist man tatsächlich zur Markthalle und da gab es Stände. Gell? Und heute ist die Markthalle die größte Markthalle der Welt oder die zweitgrößte, um Tmall nicht zu vergessen. Und Alibaba-Gruppe ist Amazon und dort gibt es ja auch in einer virtuellen Art und Weise Stände. Und das ist so ein bisschen dieses Bild, das ich habe, wenn man es vergleichen will mit früher.
Verstehen. Ja, da seid ihr auch aktiv. Lass uns da vielleicht noch kurz zum Ende hin einsteigen. Ihr seid auch in China sogar mit einer eigenen Legal Entity aktiv. Ich glaube, das ist doch spannend, gerade für das ein oder andere traditionsrespektive Familienunternehmen. Ja. Was genau habt ihr da gemacht? Was habt ihr da für Erfahrungen? Oder was genau macht ihr da? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Was war und ist die Motivation, dort aktiv zu sein? Was ist die Art und Weise überhaupt, wie ihr dort aktiv seid?
Also seit wir 15 angefangen haben, unsere eigenen Produkte zu entwickeln und Patente zu haben und eigenständig zu sein, haben wir natürlich auch einen starken Rückenwind erlebt, was Internationalisierung anbelangt, weil wir auf einmal nicht MeToo-Artikel verkaufen, sondern einzigartige. Und dann haben wir da einfach uns mal so ein bisschen die Mappe der Welt angeschaut, was außerhalb Europas möglich ist. Und da war China schon immer ein Wunsch, auch nicht nur als Einkäufer oder als Produzent vertreten zu sein, sondern auch im Verkauf. Und wir haben wahrscheinlich den Fehler gemacht, den jeder Europäer und Amerikaner macht. Wir sind auf den Markt gestoßen mit unseren Wahrheiten und haben gesagt, hey Freunde, wir wissen, wie verkaufen geht und das machen wir mal so. Und das ging so 3-4 Jahre und das hat sehr viel Geld gekostet, sehr viel Erfahrung gekostet und es war eine Katastrophe, sondergleichen. Und sind dann zu einem Schluss gekommen. Nach dieser Erfahrung, dass es einfach auf klassischem Weg oder sagen wir mal hier, der Europäer erklärt dem Chinesen, wie er sich zu verhalten hat und wie er zu verkaufen hat, nachdem wir diese Lernkurve endlich genommen hatten, haben wir gesagt, okay, es funktioniert dort online, es funktioniert im E-Com, es ist alles extrem Marketing getrieben, wir brauchen keine Vertriebler, wir brauchen Marketing, viel, viel Marketing und dann habe ich einen Bekannten, einen Chinesen, guten Freund mittlerweile gefunden, der hat mit mir in Wuhan in 2018 ein Unternehmen gegründet und wir waren dann nach 2 Jahren bei Tmall Category Manager für Kinderautositze. Heißt, wenn jemand auch von unseren Wettbewerbern in Kinderautositze eine Promotion machen wollte auf Tmall, ging der Weg über unser Team und sind heute in China die erfolgreichste europäische Marke auf dem Marketplace, meistverkaufte. Und was da zu lernen gibt, ist immens. Also ich behaupte mal, dieser E-Commerce China ist uns gefühlte 10 Jahre voraus. Immer wenn wir irgendwas adaptieren, machen die schon wieder den nächsten neuen Scheiß. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, gell, alles was wir hier, man kann es sogar so philosophieren, ob es gut ist oder nicht, haben an Restriktionen, sei es Datenschutz, sei es was auch immer, wo der Staat aufpasst, dass Persönlichkeitsrechte und geschützt werden. Das gibt's in China nicht, gell? Da kann ich, wenn ich irgendeinen habe, der mir auf TikTok Darwin in China zuschaut, da weiß ich, wie seine Großeltern heißen und warum der einen Hund schlagen hat, so ungefähr. Die Kunden sind da gläsern und ich kann die mit meinem Marketing so lange penetrieren, bis sie auch was kommt. Ja. Und das im Verhältnismäßig drinnen auf Land, ja.
Ja. Ja. Sehr, sehr spannend.
Aber China ist das einzige Land, also wir sind in sehr, sehr vielen Ländern jetzt mittlerweile mit unserer Marke, mit Importeuren. Ja. Das einzige Land, das 100% auf E-Com setzt, ist tatsächlich China. Ansonsten erlebe ich eher den klassischen Weg, dass man noch sehr viele Kinderfachgeschäfte hat, beratungsintensive Produkte hat und die dann aber auch eher über eine Ladenkasse als über ein Checkout gehen.
Ja, ich glaube gerade, euer Produkt ist sicherlich auch ein Produkt, das sowohl vom Preispunkt auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite von der Komplexität etc. und von den Kaufhürden her auch etc. Sicherlich ein Produkt ist, das auch noch langfristiger primär im Stationären gekauft werden kann. Da gibt es dann doch ganz andere Produktkategorien, wo es ja jetzt schon den vice versa Weg geht, respektive in der Zukunft noch viel stärker gehen wird. Aber eventuell bald überall, so wie in China.
Also ich würde nicht sagen, dass es so sein wird, aber sehr viele gerade technologische Fortschritte, Errungenschaften, die da genutzt werden im E-Com, die fände ich hier gar nicht so schlecht. Aber meistens steht der Datenschutz dahinter. Weißt du, was für eine Herausforderung unsere Branche auch noch hat, etwas speziell? Wir können natürlich dann mit unseren gesammelten Daten gar nicht viel anfangen. Weißt, wenn bei mir einer ein Kinderautositz gekauft
Ja,
hat,
natürlich.
bevor er den Kinderautositz gebraucht hat, wusste er wahrscheinlich nicht mal, für was ein Kinderautositz so wirklich benötigt wird und ob das Pflicht ist. Und nachdem er den hat, das Ding geht ja nicht kaputt, da gehen dann drei, vier Kinder durch, er braucht es nie wieder. Gell? Und wenn ich jetzt mit großem Aufwand sage, okay, wie kriege ich jetzt meinen Sales-Funnel oben gefüllt und wenn sie unten sind, ist voll geil, dann habe ich den als Kunde, ist nicht so. Ich habe den einmal, anderthalb Mal
Total.
und dann ist der weg.
Ja, ein Customer Lifetime Value aufzubauen bei eurem Produktportfolio ist so schwer wie wahrscheinlich sonst nirgendwo. Oftmals wird von einer Matratze gesprochen, die nur alle 10 Jahre gekauft wird in der Theorie. Und da wäre es so schwer. Das ist einfach im Vergleich zu euren Produkten. Das kann man, glaube ich, schon so, das muss man, glaube ich, schon so zusammenfassen. Cool. Patrick? Das war sehr, sehr spannend. Gerade auch nochmal ein sehr spannender Abschluss, denke ich, mit dem China-Geschäft, das ihr da mittlerweile treibt. Sehr spannende Inhalte, wie ihr das Thema D2C-Fahrt gepaart mit einer B2B-Strategie, wie ihr individuelle bzw. spezifische Sortimente für den E-Commerce baut. Auf jeden Fall sehr, sehr fortschrittlich, sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, da hat der ein oder andere Hörer was mitnehmen können. Ich danke dir vielmals auf jeden Fall fürs Dabeisein, fürs Teilen der Insights und bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gern, Moritz. Danke, dass du mich da hier eingeladen hast. Hab gerne mit dir gesprochen. Super, gute Zeit.
War sehr interessant.
Und
Ciao!
Grüße von Baden nach Schwaben. Ja,
Das
sehr passend.
hört sich für mich wirklich sehr ähnlich an, obwohl ich Schwabe bin, aber wir haben hier auch ein paar, die aus Baden kommen, tatsächlich sogar aus Baden-Baden selbst. Und da höre ich auch keinen Unterschied, das ist für mich dasselbe. Aber ich glaube, für 95% der Zuhörer ist das auch dasselbe.
Das ist nah dran und wir pochen nur so drauf, weil wir so das letzte Zipfelchen Badens sind und irgendeine
Ja, so.
Identität braucht man halt, gell? So sieht
Das
das
stimmt,
aus.
das stimmt.
Fein. Also Moritz, vielen
Alright,
Dank, hat Spaß
Patrick,
gemacht,
vielen Dank.
gute Zeit, bis bald.
Ciao.